Diese Klauseln sind oft unwirksam, die kann man dann ruhig, und das würde ich auch empfehlen, einfach drinstehen lassen, ja, und gar nicht groß rumdiskutieren, weil eine Klausel, die sowieso unwirksam ist, die muss man auch nicht streichen, ne?
Es hält sich ja nun ganz wacker der Mythos, dass ich nicht gekündigt werden kann, wenn ich krankgeschrieben bin. Mhm. Da ist ja gar nicht so viel dran, oder?
Da ist gar nichts dran. Selbst wenn es kein Dokument gäbe, ne, könnte es trotzdem Bestandteil des Arbeitsvertrages im juristischen Sinne werden durch betriebliche Übung. Ne? Wenn der Arbeitgeber das den Mitarbeitern und Beschäftigten ermöglicht über einen bestimmten Zeitraum, dann wird das Bestandteil des Arbeitsvertrages, auch wenn es nirgendwo schriftlich steht. Also die Arbeitnehmer kriegen die Kohle, nicht andersrum.
Okay.
Das ist ja interessant.
Das ist die Karenzentschädigung.
Da habe ich noch nie von gehört tatsächlich.
Nee. Ja, Wahnsinn. Schaut mal in euren Arbeitsverträge.
Work Exposed, der Podcast für weniger Bullshit und mehr Real Talk im Jobleben.
Wenn du am Anfang deiner Karriere stehst und dir so denkst, eigentlich habe ich gar nicht so den Plan von dem, was ich hier mache, dann willkommen im Club.
Wir sind Lukas und Fredi, uns ging es genauso und das ist der Grund, warum wir hier in diesem Podcast mit Expertinnen aus der Arbeitswelt sprechen, den Status quo mal hinterfragen und all das klären, was du nicht mal eben googeln kannst. Hallo da draußen und auch hallo natürlich an unsere Runde hier wieder im New Work Harbor. Wir sind heute wieder zu dritt und wir haben heute eine ganz besondere Aufnahme vor uns. Zum einen, weil wir über ein, wie ich persönlich finde, sehr spannendes Thema sprechen werden. Zum anderen aber auch, weil es heute das erste Mal sein wird, dass ihr eine andere Stimme hier im Podcast hören werdet. Wer unsere Sonderfolge, das war die letzte Folge, schon gehört hat, der hat das auch schon mitbekommen. Heute sitzt neben mir nicht nur unser Gast, sondern auch mein netter Kollege Lukas. Denn Doreen, die ihr sonst hier gehört habt und kennt, hat sich tatsächlich sehr mutig dazu entschieden, Xing zu verlassen, um einen ihrer absoluten Lebensträume zu verwirklichen. Und deswegen wird ab jetzt einmal im Monat Lukas mit mir hier im Podcaststudio sitzen und unsere Gäste mit Fragen löchern. Sehr schön, dass du dabei bist, Lukas.
Ich freue mich auch sehr. Offizielles Hallo nochmal von mir und ja, ich hoffe, ich stelle mich gut an heute.
Genau. Wie angekündigt, super spannendes Thema. Ich persönlich finde das Thema sehr, sehr interessant, denn wir werden über das Thema Arbeitsrecht sprechen. Also welche Rechte habe ich eigentlich als Arbeitskraft und welche Rechte hat eben auch mein Arbeitgeber? Und unser Experte, der heute hier zu Gast ist, den kennt ihr vielleicht sogar schon von TikTok oder Instagram. Da hat er nämlich einen Account, der So geht Recht heißt und da gibt er ziemlich viele gute Tipps und Tricks rund um das Arbeitsrecht oder eben auch sonstige rechtliche Fragen. Kann man das so zusammenfassen, lieber Christian?
Kann man sagen, ja. YouTube, ne? Hast du vergessen.
Genau, ganz wichtig.
Da bin ich auch noch.
Genau, einmal der Vollständigkeit halber. Du bist mit vollem Namen Christian Klages, Fachanwalt für Arbeits-, Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ich würde das mal so ganz frech als Zivilrecht zusammenfassen. Kann man das so sagen? Oder?
Ja, Zivilrecht ist der Oberbegriff. Mhm. Ne? Darunter fallen aber noch ganz viele andere Rechtsgebiete. Ne? Familienrecht und Vertragsrecht und Bau- und Architektenrecht. Mhm. Und also noch ganz, ganz viele Bereiche. Und Zivilrecht ist der Bereich, den man unterscheidet vom Strafrecht, ne? Von dem öffentlichen Recht. Aber Zivilrecht ist der Oberbegriff. Ne?
Okay.
Und Arbeitsrecht und Miet- und Wohnungseigentumsrecht sind kleine Teilbereiche
von Zivilrecht. Ja. Perfekt. Mhm. Du bist ja auch nicht nur Anwalt und auch noch auf Social Media super aktiv. Du bist auch noch Autor und Podcaster. Heißt, du hast ein Buch geschrieben mit dem gleichnamigen Titel So geht Recht und auch noch einen eigenen Podcast, den du hostest.
Ja.
Perfekt, dass du heute bei uns zu Gast bist und uns auch mal erklären wirst, wie das Recht eigentlich so funktioniert. Vor allem das Arbeitsrecht haben wir uns heute vor die Brust genommen. Und noch ein anderer Grund, warum es heute eine besondere Folge ist tatsächlich, ist, dass wir uns gedacht haben, warte mal, Arbeitsrecht ist ein riesiges Themenfeld. Wie finden wir denn da jetzt irgendwie die Nische? Über welche Themen sprechen wir? Und wir haben uns tatsächlich einfach mal ein Mikro geschnappt und eine Kamera und sind auf die Straße gegangen und haben euch da draußen gefragt, welche Fragen ihr denn gerne Christian stellen würdet, wenn er hier zu Gast kommt. Und da hören wir einfach mal kurz rein, würde ich sagen.
Du hast 10 bereits bezahlte Minuten mit einem Anwalt über Arbeitsrecht. Welche Fragen würdest du ihm stellen?
Was mein Arbeitgeber machen kann, um mich einfach mal so fristlos zu kündigen.
Ob er meinen Urlaubsantrag ablehnen kann ohne Begründung.
Boah, ich bin nicht sicher, ob man vielleicht so online shoppen kann oder ob man vielleicht etwas nebenbei machen kann, also haushaltlich.
Ja. Das waren jetzt nur ein paar Ausschnitte an Fragen. Wir haben ganz, ganz viel von euch angesammelt und haben uns entschieden, dass wir über folgende 3 Unterthemen heute sprechen wollen. Das ist erstens einmal der Arbeitsvertrag. Wenn ich sowas vorgelegt bekomme, wie prüfe ich das denn eigentlich anständig und was kann vor allem passieren, wenn ich diesen Vertrag breche? Zweites Thema wird sein Homeoffice, ganz großes Thema ja gerade bei den jungen Menschen. Wie ist das eigentlich mit Arbeitsrecht im Homeoffice? Welche Tätigkeiten darf ich machen im Homeoffice und wo kann es auch tatsächlich kritisch werden und ich im Zweifel sogar meinen Job verlieren? Und das dritte und zu guter Letzt Thema wird sein, was ist eigentlich mit Krankheit und Urlaub? Wenn ich beispielsweise im Urlaub bin und mein Arbeitgeber dringend was von mir braucht, hat er dann auch wirklich zum Beispiel das Recht, meine Mails zu lesen? Über all diese Themen werden wir heute sprechen.
Aber Christian, bevor es so richtig losgeht, haben wir noch eine Kleinigkeit für dich mitgebracht. Und zwar unseren Exposer, unsere Hörer kennen ihn schon. Mhm. Das ist eine kleine Frage, die wir am Anfang nochmal stellen, um dich auch noch auf einer persönlicheren Ebene kennenzulernen. Wir wollen jetzt hier nicht nur dein juristisches Wissen abzapfen, sondern uns auch nochmal ein bisschen in dich hineinversetzen können. Mhm. Daher die Frage, normalerweise bist du ja an der Seite von deinen Mandanten und vertrittst sie. Wann warst du denn mal in einer Situation, wie deine Mandanten und wann standst du mal mit dem Gesetz in Konflikt?
Ich könnte euch da jetzt einige Dinge erzählen, aber dann müsste ich euch danach umbringen und wir müssten den Podcast löschen. Ne?
Nee, besser nicht.
Dann lassen wir das.
Also was ich tatsächlich mal erzählen kann, ist, ne, ihr habt ja vielleicht meine Videos mal geschaut.
Ja.
Und ich habe tatsächlich mal einen Urheberrechtsverstoß begangen, indem ich als Hintergrundbild ein Bild gewählt hatte, wo ich davon ausging, es ist frei verfügbar. Tatsächlich war es aber jemand, der dieses Bild ins Netz gestellt hatte und deshalb auch die Urheberrechte völlig zu Recht daran hatte.
Ja.
Und der dachte dann, das ist übrigens ein Polizist gewesen,
okay.
Der rief dann bei mir in der Kanzlei an und meinte, hör mal, ne, du hast da dies und dies Bild verwendet. Ich will da jetzt gar kein großes Fass aufmachen, ne, aber wir können uns sicher finanziell irgendwie einigen. Ne, und er wollte ein bisschen Kasse machen. Ne. Und dann habe ich ihn gefragt, hör mal, was stellst du dir denn vor? Ja, stimmt, ne, räum ich ein sozusagen, ja. Mea culpa, aber was hast du dir denn vorgestellt? Und er meinte, ja, also man würde das ja so, hatte offenbar ein bisschen gegoogelt, ne, ein bisschen so daran bemessen, wie viele Aufrufe so ein Video hätte, ne, dieses Video, weiß ich gar nicht mehr, was er gesagt hat, hatte relativ viele Aufrufe, ne, weil es eben über die Polizei ging und sobald die Polizei irgendwie im Spiel ist, gibt's immer ganz viele Aufrufe, ne. Und dann hatte er da also völlig absurde Vorstellungen, ne? Und dann habe ich ihm gesagt, nee, also dann müsste er jetzt einen Kollegen beauftragen, der ihn da unterstützt. Und dann würde ich mich mit ihm darüber streiten wollen. Ne? Und wir streiten auch noch. Ne? Also
noch, okay.
Mal schauen, wie es ausgeht. Also ich kann das Ergebnis kann ich noch nicht. Also es ist ein laufender Rechtsstreit.
Wollen wir in den ersten Themenblock reinstarten?
Ja, würde ich sagen.
Ja, klar. Alles klar, wunderbar. Wir wollen heute auf jeden Fall einmal mit dir über das absolute Standarddokument sprechen, um das wirklich niemand herumkommt, wenn man in ein Angestelltenverhältnis geht. Und das ist der Arbeitsvertrag. Jetzt ist es ja so, man macht den Bewerbungsprozess durch, ist schon in Kontakt mit dem Unternehmen und irgendwann kommt Tag X. Der Arbeitsvertrag wird einem vorgelegt und dann hat man den erstmal so und guckt dann vielleicht alles klar. Das Gehalt, auf das wir uns geeinigt haben, passt. Die Urlaubstage, super. Oh, der Firmenwagen steht auch drin. Okay, ist doch alles super. Dann sind da noch so ein paar andere Sachen. Gut, wird schon seine Richtigkeit haben irgendwie. Der Arbeitgeber hat das ja schon zigmal ausgestellt. Passt schon alles. Ich unterschreibe und ab dafür. So, ich möchte jetzt auch kein Fass aufmachen. Was sind jetzt so Sachen, wo du aber sagst, vielleicht doch noch mal einen Blick drauf werfen. Auf diese Dinge sollte man auf jeden Fall gucken und checken.
Ja. Also ich empfehle auf jeden Fall immer, den Arbeitsvertrag zu lesen, ne? Und dann auf das Bauch, also das juristische Bauchgefühl, was jeder ja so in sich trägt, zu hören. Und wenn man irgendwo etwas komisch findet oder irgendwo Zweifel hat, das durchaus ansprechen und sich das erklären lassen. Ja, also warum steht denn das und das da drin? Ne? Welchen Zweck hat das und muss das da drin stehen? Ne? Oder können wir das vielleicht auch rausnehmen?
Ja.
Und dann merkt man relativ schnell, ob da irgendwer Böses im Schilde führt oder nicht, was in den allermeisten Fällen tatsächlich nicht so ist, ne? Weil das irgendwelche Standardverträge, die irgendein Kollege von mir mal gemacht hat, ne, und den die dann einfach aus der Schublade ziehen. Ne. Was tatsächlich wichtig ist, finde ich, also, gut, das muss man keinem erzählen, dass man auf die Gehaltszahlen gucken muss, ne, aber dass man auf die Tätigkeitsbeschreibung achtet. Ne. Also es steht da in jedem Arbeitsvertrag, steht ja drin, was die Tätigkeit umfasst. Und je konkreter es da drin steht, ne, desto günstiger ist es aus meiner Sicht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ne? Weil je konkreter das ist, desto schwieriger wird es nachher für den Arbeitgeber auch zu sagen, ich setze dich jetzt mal da und da woanders hin, wo du es vielleicht nicht so gerne hast. Ne? Also da sollte man schon hinschauen. Bei den Vertragsstrafen steht häufig drin, ne, da, wenn das und das passiert, dann kostet das so und so viel. Ne? Diese Klauseln sind oft unwirksam, die kann man dann ruhig, und das würde ich auch empfehlen, einfach drinstehen lassen, ja, und gar nicht groß rumdiskutieren, weil eine Klausel, die sowieso unwirksam ist, die muss man auch nicht streichen. Ne? Ja. Dann sollte man darauf achten, dass der Arbeitsvertrag auch vom Arbeitgeber unterschrieben ist. Das kommt gar nicht so selten vor, dass man dann irgendwann denkt, ja, wieso, die haben mir den geschickt, aber der ist nicht unterschrieben.
Mhm. Auch nicht schlecht. Nochmal irgendwie so wegen der Länge vom Arbeitsvertrag. Wenn ich so zurückdenke, mein allerersten Job, das war damals in einer Apotheke, ne? Die nächste Apotheke um die Ecke, so ein kleiner Botendienst irgendwie. Und die haben mir einen DIN A4-Zettel hingelegt und ein paar Sachen aufgeschrieben und unterschreiben, also ungefähr. Den Arbeitsvertrag, den ich jetzt zuletzt unterschrieben habe, ist natürlich wesentlich länger. Würdest du sagen, pauschal so, umso länger so ein Arbeitsvertrag ist, desto besser ist das irgendwie in der Regel? Oder?
Nee, ich finde die kürzeren Arbeitsverträge finde ich am besten. Ne? Es ist ja die große Kunst auch bei uns Juristen, ne, das wesentlich auf den Punkt zu bringen. Ne? Und dieses ganze ewige Geschwafel in irgendwelchen Arbeitsverträgen finde ich unnötig und oft hinderlich. Ne? Die Arbeitgeber versuchen dann ganz oft, sich da dreifach abzusichern und Verschwiegenheit und weiß ich nicht, Vertragsstrafe hier und da. Also ich finde die kürzeren Arbeitsverträge oder anders, je kürzer, desto besser. Und desto verständlicher auch.
Ja.
Absolut, das ist ja auch manchmal sehr irreführend. Ne? Also gerade, was du sagst, dieses Bauchgefühl, das Schlechte stellt sich ja sehr schnell ein, wenn man das Gefühl hat, hier sind irgendwie 1000 Unterparagraphen und es wird sehr undurchsichtig plötzlich. Ja. Was darf ich denn jetzt eigentlich und was darf ich nicht?
Ja.
Du hast das eben schon kurz angesprochen, das Thema falsche Klauseln. Das ist auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte. Mhm. Ich erinnere nämlich, dass ich mal in einem Vertrag so eine Wettbewerbsverbotsklausel drin stehen hatte, wo dann explizit drin stand, 2 Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durfte ich wirklich so konkret bei einem namentlich genannten Konkurrenten nicht angestellt werden. Mhm. Und dann hat mir damals auch ein Jurist erklärt, gut, musst du dir eigentlich keine Gedanken machen, weil das hat gar kein Fundament quasi. Wenn du das anklagen würdest, dann wäre das quasi keine Klausel, die standhält. Mhm. Gibt es sowas, tatsächlich, du hast es jetzt auch schon angesprochen, dass es wirklich Klauseln gibt, die rechtlich gesehen Quatsch sind, die irgendwie zur Abschreckung dienen, oder was ist dann?
Ja, also der Klassiker sind eben diese Vertragsstrafen, ne, die, ich würde sagen, in allermeisten Fällen unwirksam sind. Aber auch die Wettbewerbsverbotsklauseln sind ganz oft unwirksam. Da gibt es ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie man da, was man aus Arbeitgebersicht da falsch machen kann. Ne? Und wenn es dann zum Streit kommt, ja, dann sagen die Arbeitsgerichte nicht, ja, die Klausel ist ein bisschen unwirksam oder so, dann ist die ganze Klausel weg, ja. Okay. Und da ist das der häufigste Fehler ist eben, den die Arbeitgeber da machen, dass sie vielleicht es sogar hinkriegen, eine Formulierung in den Arbeitsvertrag aufzunehmen, nach der sie das Wettbewerbsverbot wirksam verankern im Arbeitsvertrag, aber dann keine Karenzentschädigung dafür zahlen. Ja? Karenzentschädigung ist eine Zahlung, die man dafür erhält, dass man sozusagen in seinem Wettbewerb eingeschränkt ist, ne, oder in seinen beruflichen Möglichkeiten eingeschränkt ist. Und dafür muss es eine Ausgleichszahlung geben. Und wenn es die nicht gibt und die nicht vereinbart ist im Arbeitsvertrag, ist die Wettbewerbsklausel auch unwirksam.
Also sprich, da muss wirklich drinstehen, wenn du beim Konkurrenzunternehmen anfängst, zahlst du uns, weiß ich nicht, ein Monatsgehalt nach, oder wie muss man sich das vorstellen?
Das wiederum wäre eine Vertragsstrafe. Ah, okay. Die Karenzentschädigung ist eher so, du hast ein Wettbewerbsverbot für den und den Bereich, für die und die Dauer, und dafür erhältst du als Karenzentschädigung den und den Betrag. Ne? Also die Arbeitnehmer kriegen die Kohle, nicht andersrum.
Okay.
Das ist ja interessant.
Das ist die Karenzentschädigung.
Da habe ich noch nie von gehört tatsächlich. Nee.
Ja, Wahnsinn. Schaut mal in euren Arbeitsverträge. Gut,
mach ich mal gleich.
Das wird direkt geprüft. Eine Frage aus der Community, die uns gestellt wurde, war auch eine Frage zum Arbeitsvertrag.
Das ist, ob man, ob da alles dann für immer so ist oder ob man da noch was dran ändern kann an den Bedingungen.
Ja, da gilt der alte Satz unter uns Juristen, der alte lateinische Grundsatz, pacta sunt servanda. Ne? Verträge, wenn sie einmal geschlossen sind, dann sind die geschlossen. Und natürlich kann man dann etwas ändern, allerdings nur einvernehmlich. Ne? Einvernehmlich kann man sowieso immer alles ändern, wenn beide Parteien das mitmachen, dann kann man das machen. Aber man kann nicht sagen, ich hätte da aber gern noch etwas geändert, nur wenn die andere Seite das, es geht im Übrigen auch für den Arbeitgeber ja genauso, ne?
Ja.
Dann kann man das nur einvernehmlich ändern.
Also höchstens gute Argumente vorbereiten und versuchen, ein gutes Gespräch zu führen, dass es für beide sinnvoll wäre, die Änderung.
Ja, genau. Das ist ja sowieso eigentlich die allerbeste Empfehlung, die man frei von jeglicher Juristerei geben sollte. Ne? Sprecht miteinander. Ne? Man kann ja auch dem Arbeitgeber klar machen, ne, warum man dies und das jetzt anders haben möchte. Und in der Regel ist der gute Arbeitgeber ja auch daran interessiert, dass die Leute glücklich sind, ja, damit vernünftig gearbeitet wird. Ne?
Ja, absolut korrekt. Das Thema Vertragsstrafen, das wollte ich noch einmal aufgreifen. Also wenn ich eine betriebliche Information, die halt eigentlich unter Verschluss sein sollte, freigebe aus Versehen. Ist das eine Vertragsstrafe? Weil im Vertrag steht ja auch meistens eine Klausel, wo...
Eine Geheimhaltungsklausel.
Genau, eine Geheimhaltungsklausel, richtig.
Du meinst, ob das eine Vertragsstrafe auslösen könnte, wenn man gegen die Geheimhaltung verstößt?
Ja.
Ja, halte ich für denkbar, ne? Dann muss es aber im Arbeitsvertrag vereinbart sein, ne? Nur dann, ne? Also es löst nicht automatisch eine Vertragsstrafe aus, nicht per Gesetz.
Hast du noch Fragen zu dem Thema Arbeitsvertrag? Sonst haben wir, glaube ich, einen guten Gesamtüberblick bekommen. Ich würde mal zum nächsten Thema überleiten. Spätestens seit der Corona-Pandemie ist Homeoffice oder auch die Möglichkeit auf Remote-Arbeit ja eigentlich gar nicht mehr aus der Arbeitswelt wegzudenken. Und die Deutschen lieben ihr Homeoffice auch echt doll. Also Xing hat tatsächlich gerade Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres eine repräsentative Studie durchgeführt mit Forsa zusammen zum Thema Wechselwilligkeit. Also aus welchen Gründen wollen Menschen ihren Arbeitgeber wechseln? Und ich würde dich einfach mal fragen, was schätzt du, wie viel Prozent der 19- bis 29-Jährigen würden sich bei einem Arbeitgeber gar nicht erst bewerben, wenn es nicht die Option auf Homeoffice gibt?
Auf jeden Fall deutlich mehr als die Hälfte.
Sind tatsächlich 40%.
Okay. Ja.
Also genau, aber ich finde trotzdem, es ist fast die Hälfte. Ja. Also fast jeder zweite Bewerber kann einem Unternehmen durch die Lappen gehen, wenn die zum Beispiel eine Präsenzpflicht haben. Finde ich erstaunlich. Bei flexiblen Arbeitszeiten ist es sogar noch mal mehr, also ähnlich, was du gerade angedeutet hast. Da ist es 67%, also weit mehr als die Hälfte, die sagen, flexible Arbeitszeiten ist mir wichtig. Ich möchte mir so ein bisschen meinen Tag einteilen, wie ich mir das auch vorstelle. Und das Thema ist ja momentan vor allem heiß diskutiert, weil viele Arbeitgeber wollen, dass ihre Arbeitnehmenden wieder vermehrt ins Office kommen und sagen, Präsenz würden wir uns wünschen. Gibt es denn aus rein rechtlicher Sicht etwas, was für das Office statt dem Homeoffice spricht? Also wo unterscheiden sich Homeoffice und Office aus arbeitsrechtlicher Sicht?
Also erstmal ist es so, ne, dass der Bereich Homeoffice und Arbeitsrecht, weil es ein so neuer Bereich ist, noch gar nicht so wirklich angekommen ist bei den Arbeitsgerichten, ne? Und erst recht nicht bei den obergerichtlichen Arbeitsgerichten. Ne?
Es ist quasi noch zu neu, als dass
es relativ
so,
neu,
so krasse Unterschiede gibt. Ich stelle mir jetzt gerade so das aus versicherungstechnischer Perspektive vor. Man ist ja am Arbeitsort versichert, deswegen ist ja auch sehr wichtig, dass man, ich sag mal, zumindest so eine Kernarbeitszeit hat, dass man auch Pausen angibt etc. Wie ist das denn im Homeoffice? Wenn ich jetzt entscheide, im Homeoffice mal eben auf die Leiter zu steigen, um eine Glühbirne zu wechseln und ich fall runter, ist das, weil es Arbeitszeit ist, trotzdem dann versichert über den Arbeitgeber? Wie muss man sich das vorstellen?
Also dazu gibt es Rechtsprechung. Ne? Und das hängt davon ab, ob diese Tätigkeit jetzt betrieblich veranlasst war. Ne? Und in diesem Falle, im Beispiel, was du jetzt genannt hast, dann hat das ja mit der Tätigkeit an sich überhaupt gar nichts zu tun, eine Glühbirne zu wechseln. Ne? Da würde man sagen, also mir ist ein Fall aus der Rechtsprechung bekannt, da ging es, glaube ich, darum, dass jemand zwei Kästen Wasser aus dem Keller geholt hat oder einen Kasten Wasser aus dem Keller geholt hat und dabei irgendwie gestürzt ist auf der Treppe. Ne? Und da wurde eben auch gesagt, ne, das hat eben nichts mit der Tätigkeit zu tun und deshalb ist es auch kein Dienstunfall. Ne?
Okay. Gibt es denn irgendwelche besonderen Umstände, unter denen ich auch ein Recht auf Homeoffice habe? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, Pflegefall in der Familie oder irgendwie solche Sachen. Oder ist das immer Verhandlungsbasis mit dem Arbeitgeber?
Also das ist ja dann streng genommen eher eine Frage, ob man unbezahlten Urlaub kriegt oder nicht. Ne? Weil Homeoffice ist ja eher etwas auf Dauer angelegtes. Ne? Und das, wenn man ein Recht darauf haben will, ne, dann muss man das arbeitsvertraglich festlegen. Ne? Ja. Und da muss man dann eben auch darauf achten, wenn man da Wert drauf legt. Und du hast es ja eben gesagt, dass gerade die junge Generation, wie wir,
genau.
da Wert drauf legt, ne? Und dann muss man es arbeitsrechtlich
festhalten.
Ja. Also wenn es arbeitsvertraglich nicht festgelegt ist, ne, und oft kommt das ja vor, es gibt einen ganz alten Arbeitsvertrag und dann führt der Arbeitgeber eine Homeoffice-Möglichkeit später ein, ne, dann kann man sowas natürlich auch in der Betriebsvereinbarung regeln oder auch in einer Individualvereinbarung unabhängig vom Arbeitsvertrag, die dann aber auch später, selbst wenn sie nicht in dem Dokument drinsteht, Bestandteil des Arbeitsvertrages wird.
Ach so, okay. Also es ist nochmal so ein gesondertes Dokument, was aber genauso rechtlich fundiert greift, sag ich mal.
Genau. Selbst wenn es kein Dokument gäbe, ne, könnte es trotzdem Bestandteil des Arbeitsvertrages im juristischen Sinne werden durch betriebliche Übungen. Ne? Wenn der Arbeitgeber das den Mitarbeitern und Beschäftigten ermöglicht über einen bestimmten Zeitraum, dann wird das Bestandteil des Arbeitsvertrages, auch wenn es nirgendwo schriftlich steht. Aha. Klassiker ist zum Beispiel Weihnachtsgeld oder so. Ne? Aber mit dem Homeoffice ist es genauso.
Sprich, das muss dem Arbeitgeber gar nicht bewusst sein, dass er so eine betriebliche Übung sozusagen über die Zeit bewirkt hat quasi.
Das muss ihm nicht bewusst sein. Nee.
Praktisch. Also genau, ich nehme jetzt so ein bisschen mit für die ZuhörerInnen, wenn denen das wichtig ist, vielleicht betriebliche Übungen mal prüfen oder ansonsten vielleicht einfach wirklich ein Gespräch führen und ein Zusatzdokument.
Ja.
Oder eine Klausel.
Also ist natürlich auch immer einfacher, irgendwas zu beweisen, ne, wenn man was schriftlich hat.
Ja, klar. Das Homeoffice ist ja so beliebt, weil die meisten sagen ja irgendwie, dass Hauptargument ist, man kann das Privatleben und das Berufsleben so super miteinander vereinbaren. Mhm. Und bei unserer Straßenumfrage haben sich tatsächlich auch die meisten gefragt.
Also ich bin mir nicht sicher, ob ich während dem Homeoffice Haushaltsaufgaben erledigen darf oder nicht.
Vielleicht inwiefern so Haushaltstätigkeiten machbar sind oder wie das halt da gemanagt ist. Boah, ich bin nicht sicher, ob man vielleicht so online shoppen kann oder ob man vielleicht etwas nebenbei machen kann, also haushaltlich.
Ja.
Theoretisch kann man gekündigt werden, wenn man einen sogenannten Arbeitszeitbetrug begeht. Ne? Denn letztlich ist das ein Arbeitszeitbetrug. Es gibt ja auch im Homeoffice übrigens, ne, die Pflicht, die Arbeitszeiten zu dokumentieren. Ne? Und wenn ich da etwas dokumentiere, ne, ich sage, also, ich hätte in einem bestimmten Zeitraum gearbeitet und habe es nicht, dann ist das streng genommen ein Arbeitszeitbetrug, der sogar zu einer fristlosen Kündigung führen kann.
Oha. Jetzt wabert ja irgendwie so dieses Wort Vertrauensarbeitszeit rum. Ist das, ich weiß gar nicht, steht das im Arbeitsvertrag oder so? Manchmal ist es, glaube ich, so
drin, ne, aber es gibt auch Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge oder so, wo es drin steht.
Mhm.
Ja.
Wo sind denn da so die Grenzen von so einer Vertrauensarbeitszeit? Also,
naja, da ist es ja nochmal anders. Ne? Da schenkt der Arbeitgeber ja den Vertrauensvorschuss. Runtergebrochen, ne, mach deine Arbeit, ne, und wenn du die machst und dafür weniger Zeit brauchst, ne, dann ist das in Ordnung. Ne?
Echt jetzt?
Ja.
Das merke ich mir.
Ja.
Ich glaube, die Sorge vieler Arbeitgebenden ist ja beim Homeoffice, dass die Produktivität leidet. Und hat denn ein Arbeitgeber auch das Recht, die Produktivität der Angestellten im Homeoffice zu überprüfen?
Ja, zum Beispiel über die Dokumentation der Arbeitszeit. Ne? Mhm. Und es gibt ja, das kennt man vielleicht, auch viele Arbeitgeber, die das tracken, ne? wie lange man sozusagen online ist oder wie lange man ein bestimmtes Betriebssystem oder ein bestimmtes System, was auf dieser Arbeitsstelle verwandt wird, wie lange das geöffnet ist. Das geht natürlich schon, aber es gibt ja immer Mittel und Wege, das zu umgehen. Ja? Also, dass man alle halbe Stunde mal hinkommt und einen Knopf drückt. Ja? Also, das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel. Ne? Aber also theoretisch, die Arbeitgeber versuchen das ja auch oft, ne? Aber es gibt ja immer Möglichkeiten, das zu umgehen. Man sollte es allerdings nicht tun, beziehungsweise wenn man das tut, sollte man sich nicht erwischen lassen.
Ich wollte gerade sagen, das wäre nämlich meine nächste konkretisierende Frage gewesen, wie das denn aussehen darf, die Überprüfung. Du hast es jetzt gerade schon genannt. Also das klingt ja sehr so nach Überwachung, ne? Also heißt, der Arbeitgeber könnte sich von mir den Laptop entweder aushändigen lassen oder das online nachverfolgen, inwieweit ich bestimmte Programme genutzt habe. Ist das grundlegend der Fall für Arbeitgebende oder muss das gesondert auch in einem Arbeitsvertrag drinstehen, dass die das dürfen?
Du meinst, dass sie sich die Betriebsmittel aushändigen lassen dürfen. Ne? Also das hängt natürlich erstmal davon ab, ob das überhaupt ein Betriebsmittel ist, was im Eigentum des Arbeitgebers steht. Ne? Mhm. Wenn das ein Notebook ist, ja, was ich also mein privates ist oder mein Handy oder so, ne, dann muss man das sicherlich nicht herausgeben. Im Übrigen, egal was im Arbeitsvertrag steht, ne? Das wäre eine unwirksame Klausel. Ne? Und wenn es tatsächlich ein Betriebsmittel ist, ne, dann kommt es auch darauf an, ob man den Beschäftigten die Betriebsmittel auch zur privaten Nutzung überlässt, ja, wenn das ausdrücklich so vereinbart ist oder aber auch zum Beispiel durch betriebliche Übungen zum Arbeitsvertragsinhalt geworden ist, dass man ein Mobiltelefon oder auch ein Notebook für den privaten Bereich nutzt, dann kann der Arbeitgeber nicht so einfach sagen, rück mal raus, ne? Weil dann hat man natürlich schon den Datenschutz und einfach unheimlich viele private Dinge, die den Arbeitgeber überhaupt nichts angehen.
Okay, also das ist was, worauf man achten kann, wenn man sich als Arbeitnehmender schützen will, die eigene Privatsphäre zu schützen, indem man irgendwie darauf achtet, ob man das Gerät überhaupt privat nutzen darf und es ansonsten besser unterlässt, ne?
Ja.
Wenn wir jetzt über Arbeitsrecht sprechen, denken viele ja irgendwie erstmal, ne, an Gehälter, an Arbeitszeiten und an die Verträge natürlich. Aber eine Sache ist ja ebenso wichtig für unseren Alltag, und zwar immer dann, wenn wir auch mal nicht arbeiten, ne? Also sprich, wenn wir Urlaub machen oder wenn wir krank sind. So. Mhm. Und jetzt einmal zurück in die Schulzeit geworfen. Da war es bei uns auf der Schule jedenfalls so, dass ich, ne, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe, da habe ich dann einfach von meinen Eltern irgendwie eine Unterschrift bekommen, habe das bei der Klassenlehrerin eingereicht und dann war alles fein. Mhm. Und dann gab es ja immer noch mal so Kandidaten, die ja ein paar Mal öfter krank waren. Und da hat unsere Klassenlehrerin dann eine Attestpflicht denen auferlegt. Mhm. Und die mussten dann halt ab dem ersten Tag der Krankheit immer eine ärztliche Bescheinigung vorlegen. Mhm. So, jetzt ist es ja, um wieder den Spin zum Berufsleben zu machen, ist es ja auch häufig so eine Regelung, dass man ab dem dritten Krankheitstag auch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dann vorlegen muss. Tag 1 und 2 nicht. Mhm. Wenn man jetzt öfter mal ein oder zwei Tage fehlt, ohne so eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen, kann der Arbeitgeber dann trotzdem, so wie meine Klassenlehrerin damals, sagen, bitte künftig ab Tag 1 eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
Ja, allerdings muss er das dann wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes für alle Beschäftigten machen. Also er kann nicht sagen, XY, ne, jetzt ab dem ersten Tag und bei allen anderen ist es mir egal, ne? Dann muss er das für alle einführen.
Okay, interessant.
Und das geht, ne? Und das ist zulässig, dass man die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Tag verlangt.
Ist ja, glaube ich, auch so ein Punkt, den man wirklich auch sowieso prüfen muss. Aber es gibt ja durchaus Verträge und Arbeitgeber, die das sowieso von Anfang an am ersten Tag schon wünschen und das auch im Vertrag so drinstehen haben.
Ja,
also
das
auch
geht.
Da ist ja eher die Empfehlung, einfach mal ganz kurz genau nachlesen, ne? Was ist bei mir im Betrieb gang und gäbe.
Ja.
Gut, eine Sorge weniger. Dann noch ein Geständnis von mir. Ich habe damals in der Schulzeit, war ich am Snowboardfahren immer, einmal im Jahr, und habe mir da einen richtig schönen Kapselriss geholt, so unterm Schlüsselbein. Und währenddessen habe ich dann noch im Einzelhandel gearbeitet und Regale eingeräumt, Wasserkisten geschleppt und so weiter und so fort. War natürlich nicht dran zu denken zum Kapselriss, weil das saumäßig wehgetan hat. Aber ich habe trotzdem irgendwie viel Sport gemacht in der Zeit, war auch im Fitnessstudio und dachte mir, ja gut, so ein kleines Beinworkout, natürlich Piano, aber es sollte schon drin sein. So, da spanne ich das hier oben ja nicht an. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn mein Chef zufällig im gleichen Fitnessstudio wie ich ist und sieht, warte mal, da sitzt Lukas an der Beinpresse, der hat doch gesagt irgendwie, dass er krank ist. Was macht er hier? Ja. Hätte ich da irgendwie Sorge haben müssen, dass er mich kündigt?
Ja, das ist ein Klassiker, ne? Da habe ich auch schon ganz viele Videos zugemacht. Man darf alles das tun, ne, während der Arbeitsunfähigkeit, was der schnelleren Genesung nicht abträglich ist. So etwas abgedroschen, ne, sagen wir Juristen das, ne, auf gut Deutsch, ne, man darf alles das machen, was einen nicht kranker macht, beziehungsweise wo man seine Genesung nicht verzögert.
Okay.
Also, als Beispiel vielleicht, ne? Wenn ich ein gebrochenes Bein habe, darf ich natürlich trotzdem in den Urlaub fahren, ne? Und wenn ich eine psychische Erkrankung zum Beispiel habe, dann darf ich in den Urlaub fahren, dann darf ich Sport machen, ja? dann ist ja sogar förderlich oft ne? Urlaub und Sport.
Ich hätte noch mal eine Frage, das knüpft so ein bisschen an das Thema, was wir eben schon hatten mit private Geräte nutzen oder auch nicht. Ich hatte tatsächlich schon mal die Situation in dem Team, dass eine Person bei uns sehr überraschend sehr krank geworden ist, auch für eine längere Zeit ausgefallen und aber Daten, die der Arbeitgeber gebraucht hat, bei sich zu Hause gesichert hatte. Und da hatten wir dann so ein bisschen das Problem, ein wichtiges Projekt musste abgeschlossen werden und es hat einfach was gefehlt, um das zu tun.
Ja.
Ich habe mich damals gefragt, wenn ich jetzt krankgeschrieben bin, hat mein Arbeitgeber dann trotzdem das Recht, mich privat zu kontaktieren und mich zu bitten, so eine Übergabe zu machen oder sonst im Zweifel sogar auch meine Geräte anzufordern, um an diese Daten zu kommen?
Naja, das Recht, das zu machen, hat der Arbeitgeber immer. Ne? Ob man das dann machen muss, was der Arbeitgeber verlangt, ist die andere Frage. Ne? Also wenn zum Beispiel bestimmte Zugangsdaten anders nicht zu bekommen sind ja, und ein großer Schaden droht, ne?
Ja.
Dann ist das immer auch irgendwo so eine Abwägungssache. Ne? Ich kann nicht von jemandem verlangen, der im Krankenhaus liegt und total krank ist, dass der noch nach Hause fährt und mir irgendwelche Betriebsmittel gibt. Ne?
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn man zu Hause ist mit einer Erkältung, dann kann man vielleicht trotzdem noch irgendwelche Passwörter rüber schicken per E-Mail. Ne? Das ist letztlich, ist das immer eine Grauzone und immer irgendwo eine Abwägungssache.
Okay. Wenn ich dazu nicht in der Lage bin, kann ich das einfach absagen und sagen, es geht mir zu schlecht, ich bin dazu nicht in der Lage? Oder?
Ja, ich bin sogar der Meinung, dass ich nicht mal das machen muss.
Okay.
Ja? Weil das erfordert ja schon einen Kraftaufwand, den man vielleicht gar nicht hat, ne? Sich da mit dem Arbeitgeber auseinanderzusetzen. Ne? Ich würde sagen, ne, wenn man krank ist, dann empfiehlt es sich, wenn man sich vor diese Frage gar nicht oder sich der Frage gar nicht stellen möchte, dann macht man einfach das Telefon aus und ruft seine E-Mails nicht ab. Ja, dann hat der Arbeitgeber auch keine Chance und es gibt auch keine eine Verpflichtung, da irgendetwas anmachen zu müssen. Ne?
Sprich, man darf wirklich rein rechtlich das theoretisch ignorieren, wenn man krank ist und sagt, ich bin nicht in der Lage dazu.
Okay. Wenn ich krank bin, bin ich krank.
Ja,
Arbeitgeber hassen diesen Trick.
Ja.
Genau. Apropos durch Krankschreibung geschützt. Es hält sich ja nun ganz wacker der Mythos, dass ich nicht gekündigt werden kann, wenn ich krankgeschrieben bin. Da ist ja gar nicht so viel dran, oder?
Da ist gar nichts dran.
Schade.
Aber ich kann erklären, woher es kommt. Also man darf unproblematisch während der Krankheit gekündigt werden. Ne? Man darf nur nicht wegen der Krankheit gekündigt werden. Zumindest nicht so ohne weiteres. Ne? Wenn man wegen der Krankheit gekündigt wird, dann hängen die Früchte sehr, sehr hoch für den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber muss einen bestimmten Krankheitszeitraum in den letzten 3 Jahren nachweisen, wo die Beschäftigten so und so lange krank waren, also einen erheblichen Zeitraum krank waren. Das kriegen die meisten vielleicht noch hin, aber woran die meisten Arbeitgeber dann scheitern, ist, der Arbeitgeber muss im Streitfalle vor Gericht auch eine sogenannte negative Zukunftsprognose nachweisen können. Ne? Das heißt, er muss darstellen können, ne, dass jemand auch in Zukunft oder das zu erwarten ist und es sehr wahrscheinlich ist, dass jemand auch in Zukunft wieder sehr, sehr häufig krank sein wird. Und das ist ganz oft nicht möglich.
Ja. Eine Frage haben wir noch aus der Community und die lautet so.
Ob man meinen Urlaubsantrag ablehnen kann ohne Begründung?
Nein, nicht ohne Begründung. Ne? Man hat das Recht auf Urlaub, man hat nicht nur das Recht auf einen bestimmten Zeitraum, sondern man hat auch das Recht, sich den Urlaub so zu legen, ne, wie man das gerne hätte und wann man ihn braucht. Ne? Es gibt Möglichkeiten des Arbeitgebers, zum Beispiel aus betrieblichen Gründen, ja, wegen, wenn irgendwelche Produktionszeiträume wichtig sind, oder aber zum Beispiel der Klassiker ist auch, dass natürlich Müttern in den oder Eltern in den Ferien der Vorrang zu gewähren ist vor kinderlosen Beschäftigten, ne? Dann darf der Arbeitgeber schon mal sagen, nein, du jetzt nicht, die anderen aber schon, aber dann eben nur mit Begründung, einfach so nicht.
Okay.
Ja. Okay. Aber wenn ich jetzt, oder wenn der Arbeitgeber verlangt, weiß ich nicht, vielleicht ist ja irgendwie gerade eine heiße Phase im Betrieb oder so, kannst du mal bitte erreichbar bleiben im Urlaub, weil man vielleicht, weiß ich nicht, der Projektmanager ist oder irgendwie so für irgendwas Wichtiges gerade, darf das von mir verlangt werden? Ich meine, eigentlich habe ich ja ein Recht auf Auszeit.
Also grundsätzlich nein, ne? Aber unter ganz eingeschränkten Umständen vielleicht schon, ne? Also auch da der Streit, ne, wenn sowas passiert, dann ist auch da schon das Kind in den Brunnen gefallen. Aber wenn der Arbeitgeber vor Gericht vortragen kann, dass man, dass er sozusagen vor der Ermessensentscheidung war, den Urlaub zu gewähren, aber dann bitte an dem und dem Tag ist ein ganz wichtiger Call oder so, da musst du dann bitte erreichbar sein. Das geht schon, aber wirklich unter ganz strengen Voraussetzungen. Ne? Da reicht es nicht einfach zu sagen, da ist jetzt irgendein wichtiges Gespräch oder so, sondern man müsste dann schon genauer erklären, warum das gar nicht anders möglich war, als nur an diesem Tag und nur während des Urlaubs es kein anderer hätte machen können, es nicht hätte später stattfinden können und so. Das ist für Arbeitgeber schon schwierig, das darzustellen.
Okay. Könnte ich dann als Arbeitnehmer sagen, alles klar, können wir so machen, aber für den Tag nehme ich mir dann keinen Urlaubstag?
Ja, natürlich. Ne? Es wird ja auch gearbeitet.
Ja. Auch wenn es nur vielleicht für 2 Stunden dann ist?
Ja.
Kriegst du gut geschrieben wahrscheinlich dann.
Finde ich, das wäre ein fairer Deal, oder? Mhm. Also wenn man dann während des Urlaubs, es ist ja nicht nur die eine Stunde, wo man vielleicht dann irgendeinen Call hat oder so, sondern es ist ja auch, man muss sich doch vorbereiten, man ist gedanklich wieder drin, ne? Man unterbricht die Erholungsphase und so. Das halte ich durchaus für das ist ein fairer Deal.
Ich habe hier noch 2 Fragen und dann haben wir es auch geschafft. Mhm. Eine Frage aus der Community war noch. Das Geld, das schöne Geld. Kann ich mir Urlaub auch ausbezahlen lassen? Habe ich ein Recht darauf?
Ein Recht darauf nicht, ne? Mhm. Aber auch da gilt es, einvernehmlich ist alles möglich. Ne? Mhm. Man kann sich den Urlaub auch abkaufen lassen. Ne? Allerdings muss der Arbeitgeber da schon auch ein bisschen aufpassen, weil natürlich die Gesundheit der Mitarbeiter wichtig ist. Und wenn jetzt jemand meint, er müsste gar keinen Urlaub mehr machen und lässt sich da immer den Urlaub ausbezahlen, dann wird er möglicherweise krank. Und daran kann der Arbeitgeber eigentlich auch kein Interesse haben. Aber ein Recht darauf, sich das ausbezahlen zu lassen, gibt's nicht.
Nee. Wenn der Arbeitgeber das trotzdem machen würde, also Urlaubstage ausbezahlen, dürfte man dann aber unter die gesetzliche Grenze von 4 Wochen gehen? Also, dass ich wirklich meinen ganzen Urlaub mir ausbezahle?
Nee.
Das dürfte nicht sein. Also alles, was zusätzlich zugesichert wird.
Der gesetzliche Mindesturlaub ist verpflichtend.
Habe ich unter bestimmten Umständen ein Recht auf unbezahlten Urlaub? Dass, wenn ich sage, mir reichen zum Beispiel die gesetzlichen 20 Tage nicht, ich möchte ein bisschen mehr, steht aber im Vertrag leider nicht drin, habe ich Wege und Mittel zu sagen, dann möchte ich wenigstens unbezahlten Urlaub noch nehmen?
Da gibt's keinen Rechtsanspruch drauf. Ne? Auch das ist ja das sogenannte Sabbatjahr irgendwie zum Beispiel. Ne? Das geht nur einvernehmlich und ja, nur wenn der Arbeitgeber dem zustimmt. Also kann das nicht verlangen.
Okay.
Denn auch der Arbeitgeber hat ja Recht.
Natürlich, das ist richtig. Sonst noch zum Abschluss irgendein sneaky Geheimtipp, den du noch unserer Community mitgeben kannst, arbeitsrechtlich, was sie vielleicht noch gar nicht wussten.
Ich glaube, einige interessiert das mit dem Kater, was ich in deinem Podcast schon gehört habe.
Mit dem Kater? Oh ja, okay, das ist ein guter Hinweis, sonst hätte ich jetzt tatsächlich überlegen müssen. Ne? Also ich weiß, was du meinst. Es ist tatsächlich so, ne, wenn man mal, ich sag mal, versehentlich zu viel getrunken hat, ja, dann darf man auch arbeitsunfähig fehlen am nächsten Tag, ohne dass der Arbeitgeber da Konsequenzen draus ziehen kann. Ne? Also man darf sich
krank melden wahrscheinlich.
Genau. Krankmeldung wegen Besoffenheit? Nee, wegen Trunkenheit. Ja. Das geht. Ne? Mhm. man sollte es vielleicht nicht auf die Spitze treiben, ne? Und man darf sich auch nicht vorsätzlich besaufen, ja. Und man muss dem Arbeitgeber oder sollte dem Arbeitgeber das vielleicht auch nicht unbedingt stecken, aber rein juristisch ist es so, man darf auch mal fehlen wegen eines Katers, ne? Okay. Weil man ja da nämlich auch dann nicht arbeitsfähig ist, möglicherweise, ne?
Kann nicht seine 100% geben, wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Richtig. Mhm. Man darf, aber man sollte es nicht auf die Spitze treiben.
Nein, natürlich nicht.
Nee.
Sieht kein Arbeitgeber gerne.
Ich glaube auch nicht.
Aber man darf.
Okay, sehr
zu
gut.
Zu wissen.
Ja. Ich würde sagen, in diesem Sinne danken wir dir ganz herzlich für deine Zeit. Es war wirklich sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, wir haben euch da draußen auch ein paar hilfreiche Tipps mit an die Hand gegeben. Und ihr fühlt euch ein bisschen rechtssicherer in dieser Arbeitswelt. Wie gesagt, nochmal der Tipp an euch, hört euch gerne den Podcast an von Christian. Da gibt's auch nochmal sehr, sehr viele Tipps, auch gar nicht nur Arbeitsrecht, sondern alles Mögliche.
So geht Recht heißt er auch.
Genau.
Den mache ich mit dem Kollegen Dr. Alexander Stevens zusammen. Das ist ein Strafverteidiger, den kennt man vielleicht auch hier und da, also aus den Podcasts auf jeden Fall. Er hatte schon einige gemacht. Wir stellen uns wechselseitig Fälle aus dem jeweils fachfremden Gebiet vor. Und der andere kennt den Fall nicht, das ist der Clou dabei, ne? Und es ist wirklich so, ne? Es ist nichts geskriptet, sondern jeder bereitet einen Fall vor für den anderen, ne? Aus seinem Gebiet, aber eben aus dem fachfremden Gebiet des anderen. Und dann ist das total spannend und manchmal auch, eigentlich fast immer auch lustig, ne? Wie dann der andere versuchen muss, diesen Fall zu lösen, ne? Und so war unser Ansatz, dass wir eben einen edukativen Inhalt haben, ne? Also man lernt immer was und das Ganze ist unter unterhaltsam und zu lachen hat man auch manchmal was.
Das klingt sehr gut. Also große Empfehlung an euch da draußen, da mal reinzuhören. Und natürlich Social Media lohnt sich wirklich sehr. Das ist ja wirklich super nutzwertiger, kurzweiliger Content.
Also es sind kurze Jura-Snacks und die Kanäle heißen auch So geht Recht.
Hervorragend. Dann bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Und dir noch einen schönen Tag.
Danke, gleichfalls. Ciao.
Ciao.
Hat Spaß gemacht.
Ich mache einfach ganz viele weirde Takes hintereinander.
Flexikon.
Flexikon.
Flexikon. Fredi. Weißt du, warum es eigentlich blau machen heißt?
Du meinst im Sinne von, wenn man
halt nicht arbeitet.
Einfach nicht kommt und.
Ja, genau.
Nee, ehrlicherweise nicht.
Kannst du irgendwas herleiten?
Also, wir hatten ja jetzt auch drüber gesprochen, dieses Thema, man ist besoffen, kann nicht kommen, man ist blau. Und man darf sich deswegen krank melden. Vielleicht ist man nicht nur blau, sondern macht dann auch blau.
Ja.
Du bist auch nicht ganz überzeugt. Ich bin
doch,
nicht
dran.
Ja?
Es gibt zwei Ansätze. Die bekannteste stammt aus dem Mittelalter. Damals färbten Handwerker Stoffe mit Indigo. Damit sich die blaue Farbe entwickelte, musste der Stoff an der Luft trocknen, oft einen ganzen Tag lang. In dieser Zeit konnten die Färber nichts tun. Sie machten blau.
Ach krass, okay.
So, und eine andere Theorie, ist ja auch das, was du schon angedeutet hast. Eine andere Theorie geht auf das Handwerk der Gesellen zurück, denen früher nämlich der Montag als guter Montag freigegeben wurde, offiziell zur Weiterbildung oder für persönliche Angelegenheiten. Doch angeblich nutzten viele den Tag lieber zum Feiern und Trinken. Ja, und
ja,
dementsprechend
kein Wunder.
Haben sie blau gemacht. Und da müssen wir nur noch klären, ob es dann wirklich daher kommt, weil sie blau sind. Ja.
Schade, dass es das heute nicht mehr gibt.
Können wir einführen.
Einfach so Montag, einfach so frei haben, um ein bisschen Privates zu machen. Ist doch super.
Das wäre nochmal ein schöner,
wundervoll.
Schönes Benefit. Obstkorb und blau machen.
Toll. Ja, haben wir wieder was dazugelernt. Klasse Sache. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch vielleicht eine Bewertung. Das würde uns mega freuen. Und ihr könnt uns sehr gerne auch Themenvorschläge schicken. Wenn ihr noch offene Fragen habt, dann kommentiert einfach mal unten in der App oder ihr schickt uns eine Mail. Die Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung.
WorkExposed ist ein Podcast der XING.se. Hosts und Produktion Friederike Höhn und Lukas Bauer mit Unterstützung der XING-Redaktion. Video, Ton und Schnitt Cream Studio GmbH.